So, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer Gemeinschaftsveranstaltung vom historischen Verein Schindler Schengenzell und der Volkshochschule. Ich hoffe, dass ich mit den einleitenden Worten jetzt nicht dem Skript vom Dr. Morgenstern vorgreife. Nach der Definition des Eurosystems ist eine Preisstabilität dann gegeben, wenn der festgestellte Anstieg der Preise im Euro-Währungsbereich im Vergleich zum Vorjahr auf mittlere Sicht weniger, aber annähernd 2% ist. Und seitdem es dieses Eurosystem gibt, war damit eine Preisstabilität gewährleistet. Das hat sich dann plötzlich geändert mit dem überraschenden und brutalen Überfall von Russland auf die Ukraine. Die Preise stiegen an, das Geld wurde weniger wert und das nennt man Inflation. Die Inflationsrate war 2021 bei 3,1% gewesen und 2022 bei 7,9%. Inzwischen sind wir wieder aktuell auf 3,8% runtergegangen, aber das war sehr schmerzhaft für viele gewesen. Aber alles ist kein Vergleich zu dem, was vor 100 Jahren stattgefunden hat. Vor 100 Jahren habe ich nachgeschaut, im Dezember 1923 kostete 1 Liter Milch 12 Milliarden Mark. Das nennt man Hyperinflation. Und zu dieser Hyperinflation wird unser Stadtarchivar Dr. Andreas Morgenstern nun seinen Vortrag halten. Ich wünsche Ihnen einen informativen Abend und damit übergebe ich dir, Andreas, das Wort.
Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Vermutlich im Wissen, dass es kein besonders fröhliches Thema heute Abend werden wird. Als ich diesen Text vorbereitet habe, den Sie gleich hören werden, habe ich ganz oft denken müssen an den 1. August 2014. Das ist jetzt über 9 Jahre her. Und wir haben damals unten am Schienenbus eine Veranstaltung gemacht zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs. Wenn man sich überlegt, was in diesen über 9 Jahren in unser aller Leben passiert ist, privat wie in der Gesellschaft, da staunt man, wie lang diese Zeit ist. Und das ist eine Zeit über 9 Jahre, die damals vor 100 Jahren eine Zeit von Dauerstress gewesen ist. 2017 war es dann, dann schon mit dem Historischen Verein zusammen, waren wir an der Friedrich-Krohe-Halle zur Veranstaltung Revolutionäre Jahre, glaube ich, hieß es. 1917, 18, 19, Ende dieses Krieges, Revolution und der Neubeginn in der Republik. Damals schon schwieriges Thema. Ich weiß, ich habe sehr viel über Hunger gesprochen. Jetzt sind wieder Jahre vergangen und wir reden im Prinzip vom Ende dieser Übergangszeit, dieser Stresszeit. 1923, jetzt 2023, wieder 100 Jahre inflationäre Zeit. Sie sehen, über 9 Jahre waren die Leute im Dauerstress. Und das, was Sie jetzt gleich hören werden, erleben Sie sozusagen zum Abschluss. Es war im Prinzip nie geplant eigentlich, daraus eine kleine Veranstaltungsreihe zu machen. Es hat sich einfach so ergeben. Ich kann Ihnen aber auch sagen, sollte es irgendwann mal eine Fortsetzung geben mit 100 Jahre, sei es 100 Jahre, ich weiß es nicht, Weltwirtschaftskrise, die würde da nicht mehr reinpassen. Das wäre ein neues Kapitel. Dieses Übergangskapitel endet im Prinzip heute, hat angefangen an diesem 1. August vor über 9 Jahren. So, Helmut hat schon einiges gesagt zum Thema Einordnung und Inflation. Ich müsste eigentlich da genau. Ich habe mir mal was mitgebracht zur Einordnung und zum Vergleich. Volkswirtschaftlich spricht man von einer schleichenden Inflation bis maximal 10% pro Jahr. Das haben wir derzeit. Bis 50% dann trabende Inflation, ab 51% galoppierende, Und ab 600% Preissteigerung pro Jahr Hyperinflation. Und diese Hyperinflation ist schon im Juli 1922, nicht erst 1923, erreicht. Nun rein ins Thema. Und hierfür hätte ich eine Bitte an Sie. Zum Jubiläumsjahr 1923 erschienen zahlreiche Bücher. Schließen Sie bitte einmal Ihre Augen und lassen die Buchtitel auf sich wirken. Erstens, wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam. Zweitens, Totentanz. Drittens, das Jahr am Abgrund. Viertens, ein deutsches Trauma. Fünftens, außer Kontrolle. Sechstens, im Rausch des Aufruhrs. Siebtens, Kampf um die Republik. Und schließlich achtens, Endstation. Alles einsteigen. Dankeschön. Das klingt alles ziemlich schlimm. Elias Canetti sprach so auch vom Hexensabbat der Entwertung. Das rechtsliberale Karlsruher Tagblatt damals von schleichendem Bürgerkrieg oder vom Reich im Kampf auf Leben und Tod. Alle Superlative der Katastrophe sind denkbar. Teils schlimmer als ein Krieg. Vielleicht deshalb ja, weil der scheinbar unaufhaltsame Weg in die Hölle noch schlimmer erscheint als die Hölle selbst. Denken Sie einmal an die sprichwörtliche schwäbische, heute eben Schilderer, Hausfrau. Bei den vielen Nullen und den ständig wachsenden Zahlen durfte sie den Überblick nicht verlieren. Die vielen Nullen entschieden darüber, ob die Kinder ein Pausenbrot mitnehmen konnten in die Schule, ob die Familie hungern oder frieren musste. Ohne manchen mehr oder minder legalen Kniff war das Überleben kaum möglich. In normalen Lebenssituationen richtige Lebensentscheidungen konnten fatale Folgen haben. Das Schlimmste ist, Geld auf der Bank sparen. Da ist wildes Spekulieren schon deutlich besser. Denn das höchste Risiko ist auf alle Fälle immer besser als der sichere Verlust. Wer da nicht umdenken kann oder gar von staatlichen Leistungen abhängig ist und deren Erhöhung hinkt immer den Preissteigerungen nach, leidet besonders. Spekulieren, zum Beispiel der Kauf von Aktien über die Schilderer Vereinsbank. Da ist aber nichts mit heute mal schnell noch online ins Depot gehen, ist gar nicht so einfach. Sie sehen es bei den Kurven. Diese Kurve ist die Preissteigerung. Die da unten, der Aktienindex, ist etwas niedriger. Das heißt, am Anfang können Sie mit Aktienspekulation noch ungefähr 20% Inflation abfedern. Sie sehen da hinten, wo es dann durch die Decke geht, ist das vorbei. Aber man kann am Anfang ein bisschen mit Spekulation erfolgreich sein. Aber das ist gar nicht so einfach. Nicht nur die verkürzten Öffnungszeiten der Vereinsbank und der Umstand, dass an 2 Tagen gar keine Auszahlungen erfolgen und das bei täglicher Geldentwertung, sind Probleme. In Schilderach verbreitet sich im September 23 das Gerücht, die Vereinsbank sei bankrott. Nachdem sich der Kassierer mit den Bankgeldern, das wäre dann also Ihr Geld, verspekuliert habe. Das stimmt offensichtlich nicht. Dennoch muss der alte Vorstand gehen. Otto Louis wird Bankdirektor und bleibt das dann über Jahrzehnte. Faktisch ein dauerhafter Ausnahmezustand, der die Nerven weit stärker anspannen musste, als wir es uns heute vorstellen können. Das lässt sich aber alles noch toppen. Hier sehen Sie eine Statistik der schlimmsten Geldentwertungen der Neuzeit. Teils noch gar nicht so lange her. Sie sehen da an der zweiten Stelle Simbabwe 2007 bis 2008. Wenn man sich das anguckt, da taucht 1923 bei uns nur im Mittelfeld auf. Und dennoch ist 1923 etwas Besonderes. Der Museumsleiter vor Ihnen ist ein bisschen stolz, dass wir in unserer Schilderer Museumssammlung ein Objekt haben, das das große British Museum in London zu den 100 wichtigsten seiner Sammlung zählt. Diesen 50-Millionen-Schein. Sie können die dann nachher alle noch in Ruhe anschauen. Dieser Geldschein steht für die Inflation vor 100 Jahren. Denn die deutsche Inflation ist von damals ist weltweit das Beispiel für Geldentwertung. Für den Verlust des Halts einer Gesellschaft, eines allgemeinen Schwindels, Traumatisierung, der scheinbar, wir reden nachher noch drüber, ein gutes Ende findet und dennoch Wege in die Dunkelheit führt. 1918 endet der Erste Weltkrieg mit Deutschlands Niederlage. Aber auch mit der Gründung einer Republik, Demokratie und einer Republik, die sich als Sozialstaat versteht. Mit Arbeitsbeschaffungsprogrammen, mit Erwerbslosenunterstützungen, Tarifautonomie, Tarifverträge. Die Republik zieht daraus ihr Selbstwertgefühl. Und vieles, was uns heute als selbstverständlich erscheint, stammt aus dieser Zeit. Vor allem aber diese Niederlage kostet Geld. Zusammen mit den verbundenen Langfristfolgen, wie dem Ruhrkampf 1923, aber eben auch der ungeklärten Finanzierung des Sozialstaats, wird die Niederlage erst die Staatsfinanzen und mit ihr die ganze Währung ruinieren. Aus wirtschaftsliberaler Sicht kann man so noch heute lesen, ökonomischer Sachverstand sei damals vergessen worden. Die Sozialpolitik von damals muss 2020 für einen neoliberalen Think Tank als, Zitat, zentrale Ursache für die Inflation herhalten, da man, Zitat weiter, sozialen Frieden um jeden Preis gefördert hätte. Andererseits findet sich schon 1923 in der staatstragenden SPD Stimmen wie die von Paul Kampfmeier, damals Chef des Parteiarchivs, die durchaus kritisch sehen, dass der Staat mit einer verschwenderischen Fülle von Aufgaben betraut worden sei. Aber um gleich einen falschen Eindruck zu verhindern, die Sozialstaatsleistungen damals waren nur im damaligen Vergleich nicht etwa mit unserer Gegenwart großzügig. Und gerade die Arbeitsplatzsicherungen und Verbesserungen sicherten auch einen erstaunlich ruhigen Übergang vom Kriegs- zum Friedenszustand. Bei Junghans in Schramberg gab es 1918 Kündigungen. Materialmangel, Kohlenmangel und vor allem für Frauen die Rückkehr der Männer aus der Armee waren die Gründe. Karlin in Lehngericht verkündet Anfang 1919 Kurzarbeit. Hilfe war da bitter nötig. Diese staatliche Unterstützung hat aber gekostet. Bereits 1919 beanspruchte allein die Verzinsung, also nicht die Rückzahlung, nur die Verzinsung der Staatsschulden, 126% der normalen Steuereinnahmen. So das harte Urteil der Historikerin Ursula Büttner. Mal gucken, wann es kommt. Die demokratischen Regierungen schreckten davor zurück, die Bevölkerung sofort mit aller Härte mit den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Kriegsniederlage zu konfrontieren. Andererseits, auch hier wieder ein einerseits, andererseits, hat nur der Verfall der Mark überhaupt ermöglicht, dass Deutschland rasch wieder exportieren konnte. Denn Made in Germany war nach dem Krieg mehr moralische Last als Qualitätsversprechen. Aufmerksam hätte auch schon machen müssen, dass 1920 die Kurven der Kriegs- und Nachkriegsinflationen, die sich in praktisch allen Ländern fand, auseinandergingen. Während in Amerika und in Großbritannien ein Preisrückgang, in Frankreich und Italien wenigstens Stabilität auf hohem Niveau zu finden war, gelang das in den Kriegsverliererstaaten Deutschland, Österreich, Russland nicht. Überhaupt stiegen die Preise bereits seit 1914. Im Mai 1920 sind in Schildach Preisausschilderungen in den Schaufenstern der Läden üblich geworden. Vorher gab es das nicht. Und das Ganze war Ergebnis einer Protestversammlung der Arbeiter und durchgesetzt gegen den Protest der Kaufleute. Der Kaufmann Emil Sterlin befürchtet schon 1920 ein, Zitat, tumultartiges Vorgehen, das durch Selbsthilfe der Arbeiterschaft entstehen könnte. 1921 verkauft die Gewerkschaft Lebensmittel gleich selbst aus dem Rathaus heraus. Natürlich auch dagegen Protest der Händler. Forderungen nach Preisherabsetzungen scheitern dagegen. Da auch die Versorgung schon früh nicht mehr funktionierte, begann bereits im Krieg eine Preisdeckelung, die dann im Frieden fortgesetzt wurde. Und dieses Höchstpreissystem macht uns viele Preise nachvollziehbar. Das bei Hausschlachtungen abzuliefernde Rohfett brachte in Schildach zum Beispiel 1917 2 Mark pro Pfund. Im November 1919 zwischen 2,70 Mark und 5,40 Mark. März 1920 zwischen 6 Mark und 10,50 Mark. Die Schildacher unabhängige Sozialdemokratie, USPD, eine kurzlebige Abspaltung von der SPD, gab es wohl auch hier in Schildach, die fordert in einem 24-Stunden-Ultimatum 1920 eine bessere Lebensmittelversorgung, vor allem mit Brot. Ein anderes Beispiel, ein Lebensmittel, das uns heute noch mehrfach begegnen wird, Milch. Der Gemeinderat Lehngericht legt am 9. Dezember 2021 den Milchpreis auf 3 Mark pro Liter fest. Die Steigerung erfolgte, Zitat, mit Rücksicht auf die immer steigenden Futtermilchpreise. Dafür solle nun aber wieder Milch ausgeliefert werden. Denn das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Halbwegs stabile Preise in einer Situation allgemeiner Preissteigerung führen natürlich zu einem geringen Willen der Ablieferung. Produzenten, und das sind dann nicht nur allein Landwirte, behalten lieber ihre Produkte oder versuchen sie schwarz zu verkaufen. Im August 2022 liegt dann der Milchpreis bereits bei 10 Mark. Es liefert aber kaum einer Milch. Lehngericht und Bergzell halten sich ganz zurück. Württemberg, da kam bisher sehr viel Milch für Schildach her, da kommt gar nichts mehr. In Lehngericht macht man, ich lese das jetzt einmal vor, Zitat also, Gebrauch von seinem Rechte des unbeschränkten Eigenverbrauchs der Milch und da bleibt zum Verkaufe keine Milch mehr übrig. Schon 1922 beklagt Bürgermeister Ludwig Wolpert. Wo ist er? Da ist er. Milch zu bekommen sei gescheitert. Schildacher Gewerkschaftsforderungen nach einer besseren Versorgung ergebnislos. Im November Festlegung des Milchpreises durch eine Schiedskommission im Kreis, Schildach darin vertreten durch Gemeinderat Johann Lutz. Die gleiche Entwicklung kann man in praktisch allen Bereichen beobachten. Der Brotpreis hat sich von 1919 auf 22 verfünfzehnfacht und wird erst dann richtig explodieren. Einerseits ist man nicht mehr bereit, zu den geltenden Preisen zu liefern. Andererseits fehlen vielfach schlicht die Materialien. Und da hilft es dann eben auch nicht, dass ein Schildacher im März 23 bereits 2500 Mark pro Tag verdient. Dafür bekommt man rein rechnerisch 8 Kilogramm Brot. Anfang Oktober 23 verdient er aber bereits 9 Millionen Mark pro Tag. Das sind rein rechnerisch keine 2 Kilogramm Brot mehr. Weiter Lebensmittelversorgung. Schildach führt 1922 harte Verhandlungen mit dem Landwirt Paul Schillinger aus Hochmössingen zur allgemeinen Kartoffelversorgung. Der Zentnerpreis ist zwischen 150 und 175 Mark umstritten. Ist aber nicht weiter schlimm, eigentlich ja doch, aber solche Konflikte lösen sich im Allgemeinen durch die allgemeine Preisentwicklung. So muss auch die Stadt übrigens im Mai 22 den Wasserpreis gleich mal verdoppeln. Da, 1922, hat übrigens Wilhelm Wolber den Auftrag, für die städtische Versorgung Kartoffeln zu kaufen. Als Vorschuss erhält er dafür stolze 250.000 Mark. wenn wir gerade bei Kartoffeln sind. Im Oktober 23 kann man den Kinzigtäler, die hier verbreitete Tageszeitung aus Wolfach, nicht nur den Geld, sondern lieber den Naturalien, hauptsächlich Kartoffeln, bezahlen. Die Kartoffel, ein Sachwert, eine begehrte Währung. Geklappt hat die ständige Preisanpassung bzw. Preisfestlegung natürlich vielfach nicht. So sind auch Mieten indiziert. In gemeindeeigenen Häusern ist 1923 die Miete so weit der Teuerung zurückgeblieben, dass die Mieter darin praktisch umsonst wohnen. Erhöhungen von Mieten, aber eben auch von Sozialleistungen erfolgten erst rückwirkend und da ist die Summe bestenfalls noch einen Teil wert. Und so bleiben die Ärmsten als Ersten auf der Strecke. Bereits im März 22 entsteht in Schildach ein Fürsorgeausschuss für die Erwerbslosen für Sorge, bestehend aus zwei Arbeitgebern, das sind Fritz Karlin und Friedrich Haas, und zwei Arbeitnehmern, den Gemeinderäten Hermann Feist und Otto Dresse. Zum Spekulanten, einem Schimpfwort, gerade damals, wurde jeder, musste jeder werden. Reis, Nudeln, Grieß, heiß begehrte Handelsware. Im Wert den Zigaretten nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend. Das heißt auch, scheinbar ewige soziale Unterschiede zwischen Menschen wurden pulverisiert. Dafür schuf die Inflation an anderer Stelle neue. Wendige, flexible, aufs Glück angewiesene Spekulanten konnten jedenfalls kurzfristig riesige Vermögen anschaffen. Und solche Ungleichheiten, meist auf Zufälligkeiten basierend, zerreißen eine Gesellschaft. Desto mehr strahlte das Bild einer Volksgemeinschaft, in der jeder an seinem Platz für das Ganze tätig ist, niemand bevorzugt oder benachteiligt wird, außer natürlich denen, die sich am Volksvermögen bereichern. Wie konnte es so weit kommen? Und dafür brauchen wir einen Blick raus aus Schildach. Kriegsniederlage 1918. 1921 heißt es, Deutschland müsse 132 Milliarden Goldmark an die Siegerländer zahlen. Jährlich 3 Milliarden, verteilt auf 42 Jahre, also bis 1963. Reichskanzler Wirth sah das als unmöglich an, wollte aber mit gutem Willen diese Undurchführbarkeit zeigen. Nationalisten bekämpften diesen Ansatz als Erfüllungspolitik. Deren wüste Kampagne erreicht mit der Ermordung von Außenminister Walter Rathenau, einem Juden, am 24. Juni 22 ihren Höhepunkt. Verantwortlich die Organisation Konsul, verwickelt, man sieht es, dass er vor Gerichten aussagen musste, übrigens auch der spätere Schildacher NSDAP-Ortsgruppenleiter August Vornfett. Danach, nach diesem Mord, nach dem Verlust des Vertrauens in die politische Lage, fiel das Vertrauen des Auslands in die ohnehin schwache Mark ins Bodenlose. Frankreich reagiert mit Härte und treibt seine Ansprüche radikal ein. Der Historiker Volker Ulrich schreibt heute von kriegerischem Charakter, des Karlsruher Tagblatt damals, von einer zweiten großen Epoche des Weltkriegs. Aber die nationale Rechte Deutschlands, die träumt auch schon wieder vom militärischen Losschlagen. Im Januar 23 mündet das Ganze in der Besetzung des Ruhrgebiets, mündet im Wirtschaftskrieg. Deutsche Sachleistungen in Frankreich und Belgien sollen so erzwungen werden. Deutschland reagiert mit Boykott. Die Stahl- und Kohleproduktion im Ruhrgebiet steht still. Durch Deutschland brandet eine Welle der Solidarität. Auch Lehngericht spendet für die Rheinländer und Westfalen. Antifranzösische Stimmung überall. Hermann Müller, Ex-Kanzler, SPD, spricht von einem imperialistischen Abenteuer. Der spätere Friedensnobelpreisträger Gustav Stresemann von Vergewaltigung und Vernichtung Deutschlands. Sofort wird mit vollem Einsatz agiert. Im Protokoll der Reichsregierung taucht folgender Satz auf: Wer hier unterliegt, hat den Krieg endgültig verloren. Endgültig. Nicht etwa nochmals. Als hätte der Krieg nicht geendet, sondern sei nur nach einer Pause wieder zurückgekehrt. Deutschland spielt alles oder nichts und das mit sehr schlechten Karten. Schon Zeitgenossen klagen, der Rohkrieg sei einer der kostspieligsten Kriege, die die Weltgeschichte kennt. Weiter der Sozialdemokrat und Kritiker Ludwig Quessel 1923. Der Rohkrieg kennt aber überhaupt nur eine Form der Finanzierung, eben die Inflationssteuer. Diese aber reißt selbst der Arbeiterwitwe, dem hilflosen Altersrentner, brutal und herzlos das letzte Genussmittel, das letzte Stück Brot vom Mund weg. Schließlich Quessels finale Warnung: Revolutionen werden nicht gemacht, aber sie werden verursacht. Wie gesagt, kein Plan, wie es weitergehen soll, wie dieses Durchhalten finanziert werden soll. Die Rhein-Ruhr-Abgabe, die eingeführt wird, geht nur auf Einkommens-, Körperschafts- und Kfz-Steuer. Eine Vermögensabgabe gibt es nicht, wobei die bei der Inflation auch sinnlos gewesen wäre. Die deutsch-französischen Auseinandersetzungen kosteten 1923, jedenfalls nach deutschen Quellen, 109 Leben. Einer davon, Albert Schlageter, rasch vor allem von rechts Märtyrer. Im Nationalsozialismus später eine Heldensymbolfigur. Aber sogar die Kommunisten schlagen antisemitische Töne an. Ruth Fischer, bald KPD-Chefin, schreibt im Zentralorgan Rote Fahne, Zitat: Wer gegen das Judenkapital aufruft, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es noch nicht weiß. Übrigens auch Folgen vor Ort. Am 4. Februar 23 wird auch Offenburg mit Umgebung besetzt. Aus Zeitung ist zu entnehmen, dass Autos in großer Zahl nach Schildach, Alpirsbach und so weiter sowie Lokomotiven nach Hausach in Sicherheit vor dem Franzoseneinfall gebracht worden seien. Die Rheintalstrecke ist unterbrochen. Freiburg nur noch über die Höllentalbahn und dann im weiten Bogen nach Norden erreichbar. Kleine Notiz: Einzelne Fernzüge fahren so auch durch Schildach. So ab Juli 23 der D-Zug Basel-Karlsruhe mit direkter Durchbindung über Frankfurt nach Ruhrgebiet bzw. Hamburg. Die Zeit arbeitet aber für Frankreich. Denn dort kann man eher auf die Zahlungen verzichten, als Deutschland selbst auf die Ruhrkohle. Und bezahlt werden müssen die sozusagen für Deutschland dauerstreikenden Bergarbeiter auch noch. Bezahlt mit Geld aus der Druckerpresse. Ein Teufelskreislauf. Mal wieder eine Zahl. Allein die einzelne Woche vom 16. bis 22. September, diese eine Woche, kostet den Steuerzahler 3.448 Billionen Mark. Das sind umgerechnet 54.000 Mark für jeden einzelnen Deutschen, von Neugeborenen bis zum 100-Jährigen. Oder um es ein bisschen vergleichbar zu machen, vorstellbar wird es nicht, das 7.000-fache des Bundeshaushaltes 2022, allein in dieser einen Woche. Danach muss Deutschland den Ruhrkampf abbrechen, ohne Zugeständnisse. Nach den harten Worten des Jahresanfangs hat man den Krieg sozusagen nochmals verloren. Die extreme Rechte radikalisiert sich weiter. In Bayern herrscht ohnehin schon keine demokratisch gewählte Regierung mehr. Gegen den dort einseitig ausgerufenen Ausnahmezustand traut sich die Reichsregierung in Berlin nicht einzugreifen. Putschgerüchte überall. Selbst das Verbot des völkischen Beobachters der Nazis, der hatte einmal mehr gegen Juden gehetzt, wird in Bayern ignoriert. Dafür werden dort beispielsweise die großen liberalen Zeitungen verboten. Das Land droht zu zerfallen. So sieht beispielsweise das Karlsruher Tagblatt Franzosen und Dänen, Tschechen, Polen und Litauer, vielleicht sogar Briten nach deutschem Land greifen. Neben Bayern richtet sich da der Blick vor allem auf das linksrheinische Deutschland. Und da gibt es bittere Vorwürfe. Dort will sie nämlich angeblich mancher von den Franzosen pampern lassen und verrät dafür die Heimat. Dabei häufen sich Vorwürfe über Übergriffe, unter anderem von Marokkanern, also afrikanischen Kolonialsoldaten, gegen Deutsche, also weiße Europäer, in Trier. Zerfällt nun Deutschland? Klingt für uns verrückt, aber völlig aus der Luft gegriffen ist es jetzt auch nicht. Die alten Landeszugehörigkeiten sind immer noch stark. Die einzige Gründung des Deutschen Reichs, gerade mal 5 Jahrzehnte her, und durch dann verlorenen Krieg und den Verlust der Symbolfigur des Kaisers nun weiter geschwächt. Ist nun nach diesen 9 Jahren Krieg, Leid, Anspannung alles so weit überspannt, dass alles Gemeinsame, was immer das eigentlich ist, verbraucht ist? Tatsächlich geht es vielen westlich des Rheins um bessere Lebensverhältnisse. Und wer, bitteschön, soll es ihnen in der Not verdenken? Aber auch um eine Alternative zu den französischen Annexionsplänen. Aber nachhaltig ist das alles nicht. In Aachen scheitert ein Putsch. In Koblenz erklärt sich eine vorläufige Regierung der Rheinischen Republik. Die Bevölkerung lehnt die aber ab. Und zerstritten ist sie auch noch. Dahinter den scheinbaren Separatisten in der Pfalz mit Johannes Hoffmann, sogar ein Sozialdemokrat, steht, muss sie natürlich die SPD mal wieder Vorwürfe nationaler Unzuverlässigkeit anhören. Dabei geht es dort in der Pfalz doch vor allem um die Unabhängigkeit von den Nationalisten in Bayern, wozu die Pfalz damals ja noch gehört. Alles in allem keine lebensfähigen Episoden, die aber immer dafür taugen, in Zeitungen große Schlagzeilen zu machen, vor allem natürlich gegen Frankreich. So fordert das Karlsruher Tagblatt im September 23: Wir brauchen Männer in der Führung, die den Mut zur äußersten Rücksichtslosigkeit aufbringen, die es wagen, der unglückseligen Parteienpolitik den Hals umzubrechen. Ruhiges Abwägen hat in so einer Nervenanspannung keinen Raum. Aber auch im übrigen Reich steigen ab Mai, Juni 23 die Streiks. Die Kommunisten versuchen, die Krisenstimmung mit einem martialischen Aufruf vom 12. Juli zu nutzen. Doch fehlt großer Zulauf für den geforderten roten Terror zur Abwehr des weißen Terrors in und aus Bayern. Zwischen August und Oktober entwickeln die Kommunisten dennoch einen Aktionsplan. Und hierfür erhält man $400.000 aus Moskau. Wertvolle Devisen. Erster konkreter Schritt ist der Eintritt in die sächsische Landesregierung, also da in einer der Herzkammern der deutschen Industrie. Tag X der Revolution soll übrigens der 9. November, also der 5. Jahrestag der Abdankung des Kaisers, gewesen sein. Mittel- und Oberschicht sowie die Armee sehen bei der Linken eine echte Gefahr. Als am 16. Oktober in Sachsen der Beschluss für einen mitteldeutschen Abwehrblock zur Abwehr bayerisch-faschistischer Angriffe fällt, zu dem Zeitpunkt waren verschiedene bayerische bewaffnete NS-Wehren mehrfach nach Thüringen einmarschiert und hatten dort Gefangene befreit, unterstellt die Reichswehr sich Sachsens Polizei. Das ist ein erster ungesetzlicher Übergriff in Landesrechte. Wie nun weiter? Wie bedenken, die KPD hat die Freigabe für den Umsturzversuch aus Moskau. Der 21. Oktober 1923 ist ein Schlüsseldatum in der deutschen Geschichte, heute weitgehend vergessen. Bei einer Arbeiterkonferenz in Chemnitz kann sich der KPD-Vorsitzende Heinrich Brandtler nicht durchsetzen. Die Revolution wird als völlige Illusion abgesagt. Ernst Thälmann, später selbst KPD-Vorsitzender, versucht dennoch den Umsturz in Hamburg und scheitert blutig. Sonst kommt es nur noch zu Einzelfällen, wie den mehr oder minder planlos umherziehenden, verzweifelten Arbeitslosen im Raum Lahr. Trotzdem, und das ist jetzt ein Skandal, wird Sachsen von 60.000 Reichswehrsoldaten, das ist ein Großteil der gesamten Truppe, besetzt. Ein Hauptmann erklärt die gewählte Landesregierung in Dresden für abgesetzt. Als die nicht geht, wird sie unter Waffenandrohung vertrieben. Szenen, die, wären sie nicht so traurig, an ein übles Theaterstück erinnern. Und ja, dieser sogenannte Sachsenschlag hier gibt ein Vorbild für den sogenannten Preußenschlag 1932, als dann dort die demokratische Mitte-Regierung von rechten Nationalisten vertrieben werden sollte. Nochmal zurück ins Jahr 23. Freiberg im Erzgebirge, besondere Willkür. 23 Tote, 21 Verletzte. Hier, es geht gegen echte oder vermeintliche Kommunisten, schießen Deutsche auf Deutsche. Derweil wird übrigens in Bayern die dortige Reichswehr auf Bayern statt das Deutsche Reich verpflichtet. Ein klarer Verfassungsbruch, diesmal aber folgenlos. Dabei hat die Rechte aber ein klassisches Problem. Ihr Plan war eigentlich, den Umsturzversuch der Linken abzuwarten und sich dann selbst mit einem Gegenschlag als Retter darstellen, dabei die Macht an sich reißen. Nun ist aber der linke Aufstand ausgefallen. Schlimmer noch, zu viele unabhängige Verbände machen, was sie wollen. Für peinliche Schlagzeilen überall in Deutschland sorgt so die Besetzung der Festung Küstrin in Pommern durch 500 Mann der Geheimen Reichswehr am 1. Oktober. Da hatte sogar die Reichswehr gegen Rechte auftreten müssen. Keine Chance, das den Linken in die Schuhe zu schieben. Der Rädelsführer des Küstrin-Putschs, Bruno Buchrucker, bekommt eine Strafe von 10 Jahren Haft und 100 Milliarden Mark. 4 Jahre wird er absitzen. Die übrigen Beteiligten sind teils schon nach Tagen wieder auf freiem Fuß. In Bayern aber werden die Nazis immer stärker. Inflationär nicht nur das Geld, sondern auch ihr Mitgliederwachstum. Von 8.000 auf 55.000 allein 1923. SA drangsaliert Juden und Linke. Beobachter wie der schon mal angesprochene Sozialdemokrat Paul Kampfmeier schreiben von einer gemeingefährlichen Schreckensherrschaft. Einen Plan hat man aber nicht. So wird Hitlers unkoordinierter, schlecht vorbereiteter Putschversuch im Münchner Bürgerbräukeller dann am 9. November rasch zusammenfallen. Dennoch werden 4 Polizisten und 16 Putschisten sterben. Hitler überlebt den Kugelhagel und fühlt sich künftig als auserwählt. Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Jenseits von meinem Manuskript, ich weiß nicht, ob es von Ihnen heute jemand gesehen hat, das ist jetzt genau 100 Jahre her. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat heute oder gestern Laken sichergestellt, wo 12 zumindest dieser 16 ermordeten Putschisten an den Autobahnen ausgestellt worden sind. Die anderen vier werden nicht noch gesucht. Also dieses Thema von damals taucht in unserer Gegenwart erschreckenderweise wieder auf. So, Eingriffe wie in die linken Länder, Sachsen und Thüringen, blieben also in Bayern ausdrücklich aus. Reichswehr schoss im Zweifelsfall auf Linke, nicht aber auf als heimatliebende Nationalisten geltende Rechte. Gleichzeitig, und damit wieder weg von den großen Umsturzplänen, hin zum täglichen Überlebenskampf. Hungerkrawalle an vielen Orten. In Schwenningen gibt es einen Toten, als die Schutzpolizei angeblich zur eigenen Befreiung in die ebenfalls bewaffnete Menge schießt. Dabei seien unter den kommunistischen Demonstranten in vorderster Reihe auch Frauen, vereinzelt mit Kindern gewesen, die den Männern in Beschimpfungen der Polizei nicht zurückstanden. Bei all solchen Berichten der bürgerlichen Presse liegt die Schuld immer auf der linken Seite. Die bürgerliche Presse schreibt auch von kommunistischen Unruhestiftern bei Berghaupten. Die größten Schlagzeilen in Mittel- und Südbaden macht Lörrach. Dort kam es im September zu Schießereien, einem Toten. Demonstranten sollen wilde Verhaftungen vorgenommen hatten. Begonnen hatte alles mit der Forderung nach Gehaltszahlung in Goldmark oder Devisen, also in Geld, das seinen Wert behält. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel diese ganz kleinen Geldscheine, die sind wertbeständig. Da steht neben dem Markwert immer ein US-Dollar-Wert. Das war das Geld, was sie damals erstreiten wollten. In Freiburg ist gleichzeitig Generalstreik. Viele Ortsversammlungsverbote, Ausnahmezustand, bald nahezu überall. Übrigens ist anderswo alles noch schlimmer. In Sorau, heute Teil Polens, sind am 16. September 12 Tote zu beklagen. Die Presse gibt auch hier den kommunistischen Hetzern und, das ist jetzt noch ein Klassiker bis heute, Ortsfremden die Schuld, während sich die Schutzpolizei nur gewehrt habe. Wie glaubhaft das bei 12 toten Demonstranten ist, während sich die Rädelsführer in Sicherheit gebracht hätten, muss man natürlich hier wie vielerorts fragen. Das Geld fällt und fällt derweil. Ein Boden ist nicht erkennbar. Staatsversagen in Finanzfragen, in Wirtschaftsfragen, in der Politik. Deutschland ist 1923 das, was wir heute Failed State bezeichnen. Gescheitert. Überall sucht man nach Schuldigen. Einer, ein Spekulant, war Hugo Stinnes, Industrieller aus dem Ruhrgebiet. Der baut sich ein riesiges Firmenimperium zusammen. Wahnsinnszahlen wieder. Stinnes kauft 1922/23 sage und schreibe 1664 Unternehmen mit 4554 Betrieben. Also der kauft mehr als 2 Unternehmen pro Tag. Das Imperium wird dann auch rasch wieder zusammenbrechen. Eigentlich ist das alles verrückt, jenseits unserer Vorstellungskraft. Und gerade diese Unglaublichkeit verstärkt dann die ohnehin überall wabernden Gerüchte. Wie auch immer es für solche Industrielle weiterging, die Inflation beschleunigte einen Konzentrationsprozess in der deutschen Wirtschaft von Klein- und Mittelunternehmen hin zu Konzernen. Tugenden wie Sparsamkeit, Rechtschaffenheit, Gemeinsinn verloren derweil ihre Verbindlichkeit. Volker Ulrich schreibt im Nachhinein von einer Wolfsgesellschaft. Der Soziologe Jens Bisti etwas freundlicher, Alltagsanarchismus. Denken Sie an die Egoismen bei der Milchverteilung. Solcher rücksichtsloser Egoismus ist aber für viele lebensnotwendig, also nur schwer zu verurteilen. Zugleich fordern die Industrievertreter, sie wollen jetzt dieses Scheitern Deutschlands und mit ihm des Sozialstaatssystems für ihre Agenda ausnutzen, eine neue Währung könne allein mit radikalen Änderungen Vertrauen gewinnen. Die Errungenschaften von 1918, der Sozialstaat, eben die Grundlage der Weimarer Republik, stehen frontal unter Beschuss. Schuld wird aber vor allem und ganz klassisch neben den Franzosen den Juden zugeschrieben. Verschwörungstheorien überall. Schlimmer Fingerzeig sind die Pogrome im Berliner Scheunenviertel, dort, wo die Ärmsten wohnen. Plünderungen, Übergriffe, aber wohl eher von verelendeten Berlinern, nicht nur von völkisch Rechten. Juden bieten sich einfach als Schuldige an. Und dieser Berliner Pogrom ist in Wahrheit nur ein Beispiel für viele solche Ereignisse damals. Und so kommen wir wieder nach Schildach. In Schildach beginnt das Jahr 23 mit einer großzügigen Spende. 20 Schweizer Franken, wertvolle Devisen, gehen als Spende ein. Das klingt jetzt in unseren Ohren erstmal nicht nach viel Geld. Aber umgetauscht nutzt man das, um für 25.000 Mark Wolle für die Strümpfe bedürftiger Kinder zu kaufen. Die restlichen 5.000 Mark gehen an die Kleinkinderschule, also an den Kindergarten. Wie anderswo, so auch in Schildach, die Flucht in Sachwerte. Man kauft ein. Vom Gewerbeverein heißt es im Januar von einer starken Beschäftigung der hiesigen Schreinermeister. Auch in Lehngericht, ich hatte es schon angesprochen, zu Jahresbeginn 23, Aufregung über den Beginn des Ruhrkampfs. Lehngericht will nicht am Rand stehen. So spendet die Gemeinde 25.000 Mark zur Unterstützung. 25.000 Mark ist übrigens die fünffache Summe, die man ein Jahr zuvor für die Glockenwiederbeschaffung gegeben hatte. Nun darf man aber keineswegs vom Geiz gegenüber Schildach oder gegenüber der Kirche sprechen, sondern vielmehr vom Wertverlust des Geldes. Auch diese 25.000 werden bald ein Nichts sein. Begründet ist die Summe aber auch mit der weit verbreiteten antifranzösischen Stimmung. Im April hält ein Dr. Ernst aus Schwetzingen im Gasthaus Rössle einen Aufklärungsvortrag im vaterländischen Sinne. Darin spricht er, jetzt Zitat aus dem Protokoll, darin spricht er über die traurige politische und wirtschaftliche Niederlage des verlorenen Krieges und als Dornenkrone der Vertrag von Versailles. Er spricht von einem Volk, welches seine übermütigen Gegner nach der Entwaffnung geknebelt hätten. Übrigens das noch immer Zitat, nachdem sie im offenen Kampfe nicht fähig waren, ein ausgehungertes Volk zu schlagen. Die Dolchstoßlegende lebt hier auf, die Deutschen unschuldige Opfer. Das ist aber nur in der Schärfe auf die Rechte beschränkt. Der Sozialdemokrat und Chefredakteur des Freiburger Volksfreund, Georg Johann Schöpflin, hatte schon 1921 in der Brauerei Aberle, Schramberger Straße, über die Versklavung Deutschlands gesprochen. Auch hier muss man die Frage nach der allgemeinen Stimmung in der Not stellen. Am 1. Juni 23 jedenfalls beschließt der Gemeinderat, dass sich Bürgermeister Ludwig Wolpert bei Außenterminen 2 Räte hinzuziehen darf. Soll also möglicher Unmut ihn nicht alleine treffen? Immerhin ist ja so ein Bürgermeister vor Ort erreichbar. Politiker und sonstige Verantwortliche in Karlsruhe oder Berlin sind das nicht. Beliebt gemacht hat er sich vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. für die Einführung einer örtlichen Vermögensabgabe. Und die trifft im Juli 23 einen Müller, einen Gastwirt, zwei Sägereibesitzer und drei Fabrikanten. Kein Zufall, dass es sich hier gerade um Immobilienbesitzer handelt. Denn die waren dank der Stabilität, heute würde man Betongold sagen, jedenfalls, solange sie nicht auf Mieteinnahmen angewiesen waren, Gewinner der Inflation. Gewinner natürlich auch, wer Zugriff auf ausländisches, stabiles Geld hat. Kurz darauf, die Ernte ist auch in Schildach längst Thema, wird in Schildach das Betreten von Feldern und Gärten in der Nacht verboten. Wohl, um Plünderungen zu vermeiden. Nochmals Milchfrage. Im August 23 ist die Versorgungslage bereits so ernst, dass zwei Räte bis nach Stuttgart zur Unterstützungsstelle fahren müssen. Lebensmittel, besonders Mehl und Fett, werden nur in Großmengen auf Vorrat versucht zu kaufen. Das war übrigens auch eine Forderung des Gewerkschaftsbundes gewesen. Im September 23 hat die Preisentwicklung ein völlig irres Tempo erreicht. Aber für dieses Blendgeld gibt es kaum noch echte Waren zu kaufen. Und übliche Preislimits gelten auch nicht mehr. Als Heinrich Ziegler für Schildach Kartoffeln beschaffen soll, heißt es vom Gemeinderat nur noch, der Ankauf möge zu einigermaßen günstigem Dollarstand erfolgen. Weiterverkaufen wird man sie im September 23 zu 80 Millionen Mark pro Zentner. Im Oktober, wie gesagt, zentraler Einkauf und Weitergabe zur Sicherung der Grundversorgung, kauft die Stadt 100 Zentner Brotmehl für die Schildacher Bäckereien. Die Bäcker stimmen diesem Zentraleinkauf auch deshalb zu, weil sie, wie sie erklären, selbst kein Mehl mehr kaufen könnten. Übrigens, das Ehepaar Brenner bekommt 1923 zu ihrer goldenen Hochzeit, insbesondere damals, ein sehr seltenes Fest, von der Stadt als Geschenk 10 Pfund Mehl. Ein richtiger Schatz, der der Stadt nicht leicht gefallen sein dürfte. Gebührenordnungen, deutsche Verwaltung, werden wiederholt modifiziert, selbst wenn sie in kürzester Zeit überholt sind. Vom 6. September 23 lesen wir, dass nun ein Grab 5 Millionen Mark kostet. Im Oktober kostet die Erstellung eines Grabes bereits 20 Millionen. Danach ist es mit festen Zahlen vorbei. Allein 23 waren die Verpflegungssätze im Krankenhaus ständig erhöht worden. Aber immer wieder hinken die Sätze hinter der Kostenentwicklung zurück. Ab dem 15. September gilt einfach nur noch der Wert, entsprechend der in der Karlsruher Zeitung täglich veröffentlichten Handelsziffer, wobei dort zwischen diversen Schlüsselzahlen wie zum badischen Einzelhandel die Karlsruher Teuerungszahl, die badische Landesindexziffer mit oder ohne Bekleidung und die Reichsindexziffer täglich sage und schreibe 18 Werte veröffentlicht wurden. So wird man dann auch auf Naturalbezahlung übergehen, jedenfalls soweit das möglich ist. Die Schulreinigerin Pauline Wössner erhält ab dem 23. Oktober 6 Zentner Kartoffeln. Als bezahlt gilt sie damit bis Oktober 1924, also für ein knappes Jahr. Ein Aspekt, der uns Nachgeborenen vielleicht nicht so wichtig erscheint, aber doch die vielleicht schlimmste Demütigung für die Schildacher 1923 darstellt, war, nachdem die Planung des Ehrenmals für die Schildacher und Lehngerichte Opfer des Ersten Weltkriegs zunächst nicht vorangekommen war, verschiedene Entwürfe im Raum gestanden hatten, eine Einigung aber nicht gelungen war, scheint man 1923 endlich voranzukommen. Doch genau jetzt läuft die Finanzfrage völlig aus dem Ruder. Mit einer dürren Notiz vertagt Bürgermeister Wolpert das Projekt auf eine unbestimmt bleibende Zukunft. Im Ersten Weltkrieg war Schildachs und Lehngerichts Jugend gestorben, nach damaligem Verständnis gefallen für Volk und Vaterland. Trotz dieses großen Opfers war der Krieg verloren gegangen und Deutschland so geschwächt, dass es nun mitten in der Inflation, mitten in diesem Weg in die Hölle steckte. Nun war aber nicht einmal mehr Geld zum Gedenken an die Opfer, an die Helden da. Welche Demütigung für die für viele Menschen eben die alliierten Siegermächte die Verantwortung tragen mussten. Düsternis aller Orten. Und da passt es dann auch, dass im Oktober 23 auch noch Schildach und Kinzig über die Ufer treten. In Deutschland ist der frühere Erfolg vorbei, die Arbeitslosigkeit bekämpft zu haben. 4 Millionen beträgt im Herbst 23 die Arbeitslosenziffer. In so einem Umfeld funktioniert einfach keine Wirtschaft. Und auch in Schildach gibt es keine Vollbeschäftigung mehr. Die Kosten für die kaum zum Überleben der Stütze explodiert. Allein die Stadt Schildach hat im November 1923 nachweislich 115 Milliarden 274 Millionen Mark an Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Gleichzeitig schlagen zwei in Wolfach zugunsten Einheimischer entlassene Schildacher vor, dafür nun hier Wolfacher zum Ausgleich und zur Freimachung von Arbeitsplätzen zu entlassen. Allgemeine Gnadenlosigkeit. Immerhin, eine Feier zum 4. Jahrestag der demokratischen Verfassung lässt man sich trotz allen Widrigkeiten nicht nehmen. Nicht alles geht den Bach runter. Übrigens versucht man auch mit Notstandsarbeiten Menschen zu helfen. Im Oktober wird der Sportplatz instand gesetzt. Um das Ganze zu finanzieren, wird nicht einfach Geld gedruckt. Das ist nicht einfach egal. Das Kinzigtäler Notgeld ist grundsätzlich gedeckt, soweit man das jedenfalls sagen kann. Ganz offiziell gedeckt ist es durch ein Depotkonto bei der Badischen Bank in Offenburg. Man verkauft immer wieder Holz. Insbesondere an die Sägerei Gebrüder Heinzelmann. Dauert kurz das Holz. Überhaupt ist der Wald Gold wert. Nebenan in Eichhalden soll sogar die Brotherstellung wegen Holzmangels eingestellt worden sein. Glaubt man der Zeitungsmeldung, bestanden dort weitgehend nur Privatwälder. Soweit kommt es hier nicht. Schon im Herbst 22 hat Schildach so die Anfrage der Holzverkohlungsindustrie AG aus Konstanz für einen Tausch Holz gegen wertvolle Steinkohlen erreicht. Nur diese Deckung erzeugt dann auch das Vertrauen, dass das Geld von Arbeitern und Händlern angenommen wird. Allerdings ist die Annahme in Baden auch seit 1922 Pflicht aller Staatskassen. Städtisches Geld ist damit besser gestellt als ebenfalls gedrucktes Unternehmensgeld, wie hier von der Firma Carlin. Da muss man zumeist wirklich hoffen, dass der Betrieb nicht kurzfristig zusammenbricht oder ein Käufer wie Stinnes in der Not diese Lasten ignoriert. Firmengeld muss von den Händlern nicht angenommen werden. Wird es in der Erwartung einer Nutzbarkeit aber doch gedruckt, spricht das von großem Vertrauen in die Firma. Doch nun zurück zum städtischen Geld. Am 18. August 1923 erscheint die Kinzigtäler oder auch Schildacher Million. Die Scheine werden gemeinsam von den Städten Haslach, Hausach, Wolfach und Schildach herausgegeben. Am 1. November geben die Städte aber bereits Scheine im Wert von 20 und 50 Milliarden heraus. Nun bleibt die Rückseite schon weiß. Der Höhepunkt war aber erst am 15. November erreicht. Also wir reden jetzt von der letzten Woche und von der nächsten Woche vor 100 Jahren. Eine 500 Milliarden und eine 1 Billion Geldnote aus Schildach. In kleinerem Format und auffallend schlechterer Druckqualität. Schildach hat diesen Billionenschein 1500 Mal ausgegeben. Die Billion ist eine 1 mit 12 Nullen. Man hat das Gefühl, die Verzweiflung der Menschen schon aus diesen Geldscheinen herauslesen zu können. Wichtig ist das Eigengelddrucken, weil der Transport des Geldes aus den überlasteten Druckereien länger dauert, als die Scheine eigentlich wert haben. Vier Zahlen zum Staunen und wieder vergessen. In Deutschland sollen allein in diesen 14 Tagen vom 1. bis 15. November 2023 circa 10 Milliarden Geldscheine auf 1723 Druckerpressen gedruckt worden sein. Diese 10 Milliarden Geldscheine hatten formal einen Wert von knapp 4000 Trillionen Mark. Seine 4 mit 21 Nullen. Allein, und das habe ich jetzt Zweifel bei der letzten Zahl, allein die Druckkosten sollen bei 32 Milliarden Mark gelegen haben. Das erscheint mir jetzt ehrlich gesagt viel zu billig. Aber wirklichen Überblick hat bei diesen groben Schätzungen niemand. Am 16. November 2023 in Schildach ein Versuch für Ordnung zu sorgen. Ich zitiere einmal die Vorgabe aus dem Rathaus. Mal die Geldscheine zurückholen. Also, Zitat aus dem Rathaus. Den hiesigen Geschäftsleuten ist zu eröffnen, dass Rechnungen, die hier nachmittags nach 2 Uhr vorgelegt werden, zum Tageskurs bezahlt werden, der aber erst um 3.30 Uhr bekannt wird. Um einer Entwertung zu entgehen, muss die Rechnung dann vorliegen, wenn man also noch gar nicht weiß, was die Rechnung überhaupt wert ist. Man müsste mit dem Kopf schütteln, wenn dies nicht einfach ein Zeichen von Not und Verzweiflung wäre. Auf jeden Fall aber ist die Rechnung heute mehr wert als morgen. Das ist als einziges sicher. Viele Menschen haben täglich mit einer Revolution von irgendeiner Seite gerechnet. Der Romanist Viktor Klemperer schreibt am 24. Oktober in sein Tagebuch: Einschlafen ist das Beste am Tage und Aufwachen das Widerwärtigste. Wie endet nun so ein Drama? Die Regierung hatte die scheinbare Gefahr von links gebannt und die reale Gefahr von rechts mit nicht wenig Glück überstanden. Den Ruhrkampf hatte man aufgeben müssen, ohne von Frankreich Zusagen erhalten zu haben. Machen wir uns nichts vor. Gerade für die nationale Rechte erschien das als erneute Kapitulation vor dem Erbfeind. Wieder alles umsonst. Man könnte halt nur sagen, da ohnehin kein Vertrauen in die demokratische Regierung vorhanden war, konnte eigentlich auch nichts mehr geschwächt werden. Das Grunddilemma der Republik, allgemeines Misstrauen und der ständige Blick, wie man die Grundfesten der Demokratie zerstören könnte. Hier aber erstmal die scheinbar wundersame Gesundung der Währung. Und die baute, man staunt jetzt wirklich, auf Vertrauen. Gegründet wurde als neue Übergangszentralbank die Deutsche Rentenbank. Ihr Grundkapital bestand aus einer Hypothekenbelastung des gesamten gewerblich genutzten Grundbesitzes sowie auf einer Staatsanleihe. Das Ergebnis sind dann hier die Rentenmark als Übergangswährung. Diese Hypothekenbelastung klang aber viel besser, als es eigentlich war. Denn eintreiben konnte man diese Hypothek weder von Industrie noch Landwirtschaft. Dafür befürchtet nun die politische Linke, mit solch einer Bank werde der Einfluss der Industrie noch steigen. Die Deckung, diese Hypothek eben, blieb fiktiv. Das Versprechen in eine wertstabile Währung wurde aber nicht gebrochen. Und zwar einfach, weil das Spekulieren plötzlich aufhörte. Einerseits waren die Menschen schlicht erschöpft. Andererseits gab es harte Durchgriffsrechte. Denn die Polizei ist berechtigt, Händler festzunehmen, die das neue Geld nicht annehmen. Erwischt haben soll es unter anderem einen Drogisten in Frankfurt, der Petroleum nur gegen Devisen verkaufen wollte. Aus Schilddach ist mir ein solcher Fall nicht begegnet. Nimmt man diese Härte der Durchsetzung des Gelds, war das Ende der Inflation kein Wunder. Bert Brecht schreibt Ende 23, das Chaos ist aufgebraucht. Geld war plötzlich wieder etwas wert. Waren aller Art wurden bald wieder ausgeliefert. Jetzt wurde aber auch ungeschminkt sichtbar, wie sehr die Deutschen verarmt waren. Während das Lohnniveau kaum das Level von 1914 erreichte, blieben die Preise deutlich darüber. Litt man also bisher unter dem so vielen Geld, leidet man jetzt unter dem fehlenden Geld. Die Weimarer Republik geht aber nicht unter. Tatsächlich bot der Ausgang sogar Chancen zu ihrer Stabilisierung. Hitler und Co. hatten sich mit ihrer Pleite erstmal diskreditiert, obwohl die Meldungen von diesem Exzess nur ein Kapitel unter vielen schier unglaublich erscheinenden Meldungen waren. Ich habe mal die Zeitung von vor 100 Jahren mitgebracht. Das ist das Karlsruher Tagblatt vom 10. November 1923. Also hätten Sie heute vor 100 Jahren gesehen, hätte 8 Milliarden Mark übrigens gekostet, diese Zeitung. Und da ist der Hitlerputsch das Thema. Schlagen Sie morgen die Zeitung auf, ist es immer noch das Thema. Ab übermorgen ist es eigentlich gar kein Thema mehr. Frankreich und die Währung werden dann wieder im Mittelpunkt stehen. Also man sollte die Wirkung dieser Pleite auf die Öffentlichkeit auch wiederum nicht überschätzen. Andererseits hatte sich Hitler 1923 einen Namen gemacht. Deutschland kannte nun diesen Namen und sollte ihn nie mehr vergessen. Für die Demokratie sprach auch, dass an den entscheidenden Stellen Demokraten saßen. Trotz aller Fehler, wir hatten das am Anfang, waren weder Reichspräsident Ebert noch die Kanzler Kuno und Stresemann Feinde der Demokratie. Genau genommen muss man sogar in gewisser Weise das sogar einem KPD-Vorsitzenden wie Heinrich Brandler zuschreiben. Als der bei der Chemnitzer Konferenz unterlag, hatte das akzeptiert und keine Harakiri-Aktion gestartet, obwohl es doch die letzte Chance zu einer Linksaußenrevolution war. Einer der Gründe für die fehlende Ehrlichkeit der Politiker war übrigens der scharfe Widerstand gegen das bereits 1919 eingeführte Reichsnotopfer, so eine Art Reichensteuer, die dann aber im Ergebnis vor allem Kleinsparer traf. Als das Notopfer in der Inflation unterging, folgte ihm die Vermögenssteuer, wie sie noch bis 1996 geben sollte. Und natürlich ein anderer Grund war der bequeme Eindruck, alle Schuld bei den Siegermächten abladen zu können. Und auch hier ist durchaus ein Stück Wahrheit da, ist aber nur ein Teil der Melange der Gründe für die Katastrophe. Noch eine Abrechnung vom Jahresende 1923 aus Lehngericht. Bürgermeister Jakob Friedrich Bühler hatte einst der Gemeinde 120 Milliarden Mark geliehen. Nun erhielt er nach amtlichem Umtauschkurs 120 wertbeständige Mark zurück. Nehmen wir ihn mal als Beispiel. Was macht man nun mit dem neuen Geld? Wobei, um ehrlich zu sein, da mangels neuer Geldscheine blieben noch bis Anfang 24 die Kinzigtäler Geldscheine im Handel. Finanzhistoriker sagen, unsere Kaufentscheidungen werden noch über Jahre direkt oder indirekt besonders von so einschneidenden Inflationserlebnissen mitgeprägt. Und das gilt dann übrigens wohl auch für uns, die wir nun heute eine schleichende Inflation erleben. So eine Vertrauensfrage eher weich, aber Vertrauensfragen vor allem auch hart. Die Banken, aber auch viele Betriebe verlieren ihr Eigenkapital praktisch komplett. In der Wirtschaftskrise von 1929-30 stehen sie dann zu schwach da. Einer der Gründe für den radikalen Niedergang in diesen Jahren. Schauen wir so einmal in die Bilanz für Karlin Lehngericht. Ende 1923 heißt es da bilanziell, Zitat, der Abschluss in Papiermark wurde da wertlos nicht gemacht. Wäre rein praktisch, aber auch schwierig geworden, ins Buch einzutragen. Denn das Buch sah nur sechsstellige Summen vor. Und allein im Monat Juni 23 hatte Karlin allein für Wolle 854 Millionen Mark, also eine neunstellige Zahl, ausgegeben. Für Januar 24 brannt dort als Eröffnungswert sage und schreibe eine Mark, jetzt Goldmark. Die Schilderer Textilfirma Korndörfer sollte im Januar 24 ganze 70 Mark mehr Betriebseinnahmen erzielen, als allein Löhne und Gehälter forderten. Korndörfer beklagt noch 1926, man habe sich noch nicht wieder erholen können. Und auch die Milch fließt nicht sofort wieder. Noch 1924 ist Schildach auf Hilfen der Schweizer Milchaktion für notleidende Familien angewiesen. Der größte Verlierer ist die Mittelschicht. Jenseits von Immobilienbesitz ist praktisch alles verloren. Lebenswerke haben sich in Luft oder besser gesagt in durchaus verständliche Verbitterung aufgelöst. Verlierer sind aber auch ausgerechnet die Empfänger von Sozialleistungen. Eben genau jener Leistungen, die ja eigentlich der neuen Republik Akzeptanz verleihen sollten. Ein Ergebnis ist übrigens die heutige umlagefinanzierte Rentenversicherung. Die Rücklagen der Älteren waren auch alle weg. So hat man dann 1924 einen ersten Generationenvertrag geschaffen, übrigens gegen den Widerstand von Arbeitgebern wie Gewerkschaften. Jetzt wird radikal gespart und manche Errungenschaft der Revolution schon einmal aufgeweicht. Im Februar 24 immerhin endet nach fast einem halben Jahr der staatliche Ausnahmezustand. Im April wird der Dorfplan zur Zahlung der Kriegsreparationen sogar festschreiben, dass einseitige Besetzungen wie im Ruhrgebiet 23 künftig nicht mehr möglich sind. Das Vertrauen in die politisch Verantwortlichen ist aber aufgebraucht. Bei der Wahl zum Reichstag im Mai 24 wachsen die Nazis, die Kommunisten und begrenzt die Deutschnationalen. In Lehngericht wird die NS-Tarnliste, die NSDAP ist nach dem Putschversuch noch verboten, in Lehngericht wird die NS-Tarnliste sogar knapp Platz 1 holen. Mancher Geldschein, immerhin war ja manche Rückseite aus Kostengründen weiß geblieben, dient nun als billige Werbe- oder Propagandaplattform. Man sehe sich beispielsweise, hier ist das Original, diese antisemitische Hetzschrift an. Vor einigen Jahren aus einem Schilderer Haushalt ins Archiv gekommen. Erleben, Erinnerung und Weitererzählen der Erfahrung Inflation befördert eine radikale Entgrenzung der Mittel und Ziele von Politik. Wo man eben noch Rücksicht nahm, galt nun das Recht des Stärkeren. Ohne Inflationserfahrung wäre 1933 kaum möglich gewesen. Sebastian Haffner schreibt 1939 aus dem Exil, 1923 habe Deutschland fertig gemacht. Zitat, nicht speziell zum Narzissmus, aber zu jedem fantastischen Abenteuer. Das Karlsruher Tagblatt am 11. November 1923 beklagt noch das Fehlen der Grundlagen für eine Volksgemeinschaft. Es führt aber schon an, Zitat, nur derjenige, der uns aus dieser Sklaverei, auch der persönlichen, einer inneren Unfreiheit herauszuführen versteht, indem er uns mit neuen Gedanken, neue Ideen und Ziele zu zeigen und neue Bahnen zu weisen vermag, an denen aller Ende die Tat steht, kann gewiss sein, dass der gesunde Sinn des deutschen Volkes ihm die Volkschaft sichern wird, die den Erfolg verbürgt und sichert. Glaube an einen Neuaufstieg, wie immer der auch aussehen mag. So viel Pathos, der uns beim Wissen um die Zukunft frösteln lässt. Überzeugt oder auch blind, folgten dann bald, insbesondere zwischen und ab 1928, viele den Nazis, suchend nach irgendeinem Ideal, nach einem neuen Aufstieg, der die Schlagworte der Zeit Nationalismus und Sozialismus verband. Was dahinter steckte, sah mancher und machte mit. Andere sahen es nicht und machten mit. Und nein, man musste nicht mitmachen. Und Verantwortlichkeiten, Taten, Verbrechen müssen auch als solche benannt werden. Wichtig ist nur, diese Taten, Verbrechen, die Entscheidungen der Zeit aus dem Erfahrungs- und Denkhorizont der Zeit heraus zu beurteilen. Auf jeden Fall wird die Volksgemeinschaft nach Historiker Ulrich Thamer die beherrschende politische Deutungsformel. Dabei kann sie jeder nach seinen Vorstellungen beschreiben. Als Sammlung unter der Verfassung oder als Sammlung gegen den Bolschewismus, einer Sammlung für das Christentum, konnte sie Brücken zwischen den Klassen schlagen oder ausschließen. Und dann vor allem Juden. Eine nationalliberale Zeitung bilanzierte schon 1930, der demokratische Gedanke nehme die Priorität des isolierten Einzelnen zum Ausgang seines Denkens. Dem widerspreche er zwingend, damit widerspreche er zwingend, aber dem Gedanken der Volksgemeinschaft, der sich weltanschaulich aus einer Priorität an Gesellschaft, Staat oder Gemeinschaft ableitet. Demokratie, verbunden mit dem Vorwurf einer wuchernden, im Verborgenen unkontrollierbar wirkenden Bürokratie, galt vielfach als eine Option unter mehreren, nicht als Ultima Ratio. Eine Brandmauer nach rechts gab es jedenfalls nicht. Mit seinem praktischen Scheitern ist bereits 1923 das Bild eines Staates als Rahmen für das tägliche Zusammenleben geschwächt. Das Ideal einer wie auch immer definierten Volksgemeinschaft als Notgemeinschaft, als Kampfgemeinschaft gestärkt. Die ausdrucksstärksten Bilder, wie so eine Volksgemeinschaft aussehen sollte, boten aber die Extreme. Das deshalb, weil sie sich nicht mit Inhalten aufhalten mussten, sondern Ausgrenzung von Feinden in den Mittelpunkt stellten. Mit dieser Ausgrenzung boten sie allen anderen Halt und eine gewisse Form von Anerkennung, Höherstellung. Ideologie gewann auf diesem Weg gegenüber den staatlichen Strukturen des demokratischen Verfassungsstaats an Zugkraft. Die Extreme taten mit ihrer Volksnotgemeinschaft scheinbar etwas für die kleinen Leute. Während die Vertreter der Mitte als Funktionäre eines gescheiterten Staates oder wenigstens eines als gescheitert angesehenen Staates, als Verwalter des Mangels, ohne Vision für den erhofften Wiederaufstieg Deutschlands erschienen. Daneben bestimmt übermäßige Angst vor einer neuen Inflation über Jahrzehnte die Deutschen und ihre Politik. Als man 1930 folgende Jahre hätte investieren müssen, sparte die Politik die Republik zu Tode. Nun erschien Hitler als der Messias für das fantastische Abenteuer. Aber selbst die Nazis nutzten nach 1933 das Trauma. Auf Versorgungsschwierigkeiten und Unzufriedenheit über die niedrigen eingefrorenen Löhne reagiert Hitler 1935 mit der Warnung vor einer neuen Inflation. Und noch heute dient 1923 als Warnung. Übrigens im Unterschied zur Deflationspolitik der frühen 30er, die dann tatsächlich mit, natürlich nicht nur, aber mit die Nazis an die Macht brachte. Erinnern Sie sich an die Schuldigsprechung der Sozialpolitik von dem Wirtschaftsliberalen zu Beginn? Seine Gedanken enden in einer Warnung vor einer Gegenwart und Zukunft, in der wieder nicht die Sparer oder Anleihebesitzer geschützt werden, sondern die Arbeiter, die ihr Geld schnell wieder ausgeben und die Wirtschaft ankurbeln. Geschichte als politisches Argument für die Gegenwart. Zu den klassischen deutschen Symbolen gehört so die stabile D-Mark. Da werden auch mal Krisen wie in den 70er Jahren gern vergessen. Oder die berühmte schwarze Null. Die Inflation selbst ist übrigens im allgemeinen Sprachgebrauch auch ein Erbe der Zeit. Erst 1922-23 ersetzt die Inflation nach und nach den Begriff Teuerung und ist seither bei uns fest verankert. Die beiden Kurven deuten das so ein bisschen an. Sie sehen auf der linken Seite, auf der rechten Seite sehen Sie Teuerung, die am Anfang noch relativ verbreitet ist und dann runtergeht. Sie sehen auf der linken Seite den Begriff Inflation, der fast aus dem Nichts heraus hochschießt 1923 und dann auf einem höheren Niveau als Teuerung verbleibt. Ja, also auch das, diese Begrifflichkeit erklärt, warum die Urinflation der Deutschen bei jeder Preissteigerung im Gedächtnis auftaucht. 1923 ist nicht verblasst. Übrigens im Unterschied eben zur Weltwirtschaftskrise ab 1929. Und vielleicht liegt das auch an den verrückten Geldscheinen. Jedenfalls gibt es hier im Unterschied zu dieser nächsten Notzeit anfassbare und ebenso unfassbare Zeugnisse. Viele von uns können sich sicherlich auch noch an die Erinnerungsstücke bei den Eltern oder Großeltern erinnern. Ein wenig Inflationsgeld fand sich in vielen Haushalten. Nie werde ich die 200 Mark Geldstücke aus dünnstem Aluminium vergessen, die Opa, Jahrgang 1910, in der Schublade aufbewahrte. Wo wir Jungen staunten, steckte für die Erlebnisgeneration ein großes Stück Erinnerung an das knapp überstandene Grauen drin. Dankeschön.
Herzlichen Dank für diesen aufschlussreichen Vortrag. Wenn man jetzt sieht, was die Leute damals so durchgemacht haben und dass es mit beigetragen hat zum Scheitern der Weimarer Republik, dann muss man sich bei unseren wirtschaftlichen stabilen Verhältnissen wundern, dass 20% der Bevölkerung in Zwischenzeit eine Partei wählen, die an das Zündholz an unserer Demokratie lebt. Wer Fragen hat, darf gerne sich noch an ihn wenden. Keine Fragen.
Vielleicht ergibt sich noch was beim Gucken der Geldscheine. Ich habe noch ein paar mehr mit.
Ich habe mir überlegt, welches Präsent kann ich jetzt mit Dr. Morgenstern machen. Irgendein Geschichtsbuch über Ostpreußen, ist das jetzt das Richtige für ihn? Und dann hat mir doch irgendjemand zugeflüstert, dass vielleicht etwas aus Schottland etwas für ihn sein könnte. Und so bin ich in Glenfinnich fündig geworden. Und ich habe noch was dazu gedruckt,
Dankeschön. Um
das noch ein bisschen näher zu erläutern.
Danke.
Vielen Dank mal ganz herzlich. Zahl kenne ich nicht, dass wir jetzt über 80 Mitglieder haben. Das wäre natürlich noch schön, wenn wir irgendwann mal demnächst auch die 100er-Grenze knacken würden. Und es gibt Mitgliedsanträge hier bei uns und für diesen Mitgliedsbeitrag erhält man ein Jahresbuch, was eigentlich mehr wert ist wie so ein Mitgliedsbeitrag pro Jahr. Und man unterstützt natürlich damit einen Verein, der einen wichtigen kulturellen Beitrag zur Geschichtsforschung und Aufarbeitung leistet. Wer noch nicht Mitglied ist, kann hier gern einen Mitgliedsantrag mitnehmen. Ansonsten mache ich schon mal Werbung fürs nächste Jahr. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird der nächste Vortrag vom Archivar in Schramberg sein, Kohlmann, der uns dann in unserer Reihe über unsere Nachbarstädte nun über die Geschichte von Schramberg etwas erzählen wird. Der Vortrag wird im März sein, den genauen Termin haben wir jetzt nicht im Kopf. Dr. Morgenstern, nochmal ganz herzlichen Dank für seinen Vortrag. Nach Hause weg.
Danke.